une vibration commune s'est créée. Et Charles Aznavour est devenu naturellement, unanimement, un des visages de la France.
Ein Sänger als Gesicht Frankreichs? In Frankreich ist das keine Übertreibung. Chansons haben das Land geprägt wie kaum eine andere Kunstform. Von Edith Piaf über Barbara bis Aya Nakamura erzählen sie von Frankreichs Träumen, Konflikten und Veränderungen. Willkommen zu Folge 104 von Frankophil über das französische Chanson. Zu Gast ist heute der Journalist und Buchautor Christoph Sator. Mein Name ist Andreas Noll.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème.
Als Charles Aznavour 2018 gestorben ist, ehrte Frankreich den Chansonnier mit armenischen Wurzeln mit einer nationalen Trauerfeier im Innenhof des Invalidendoms in Paris. Dort sagte Staatspräsident Emmanuel Macron, Aznavour sei eines der Gesichter Frankreichs geworden. Seine Lieder seien Gedichte, die ins Herz gingen. Wie sehr es zur politischen Kultur gehört, dass sich Staatspräsidenten in Frankreich auf Chansonniers beziehen, zeigte sich auch Anfang Mai bei einem Staatsbesuch in Erevan, als Macron selbst La Bohème von Aznavour sang, begleitet vom armenischen Premierminister am Schlagzeug. Chansonniers gelten nicht nur als Musiker, sondern oft auch als Dichter, Chronisten und Stimmen der Nation. Kunst und Chanson haben in Frankreich eine kulturelle Bedeutung, die in Deutschland wohl kein vergleichbares Pendant kennt. Über dieses Kulturgut und über die Frage, was Chansons über Frankreich erzählen können, spreche ich heute mit dem Journalisten und Frankreich-Kenner Christoph Sator. Er hat gerade das Buch La Vie en Rose veröffentlicht, Frankreich in 100 Chansons. Hallo Herr Sator.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Herr Sator, Sie sind derzeit für die dpa Korrespondent in Rom, in Italien. Warum haben Sie dann ein Buch geschrieben, das Frankreich in 100 Chansons erklärt?
Gute Frage. Wenn man es grob nimmt, kann man sagen, es sind zwei Gründe. Es gibt so eine allgemeine Geschichte und es gibt so eine persönliche dann noch. Die allgemeine ist, wir hören ja ständig, wie eng wir Deutsche und Franzosen zusammenarbeiten und wie eng wir sind. Dieses ganze Gerede von der deutsch-französische Motor, das deutsch-französische Tandem, was wir in der Politik rauf und runter hören, das wird zu Teilen unterfüttert. Ich glaube, dass wir manchmal tatsächlich viel miteinander zu tun haben. Französisches Kino zum Beispiel wird in Deutschland sehr beachtet. Französische Literatur wird beachtet. Französisches Essen wird beachtet. Was so ein bisschen unter der Latte liegt, das ist französische Musik. Wir kennen da als Deutsche so ein paar Klassiker, aber so diese ganze Bandbreite, die es in Frankreich halt gibt, die ist uns überhaupt nicht bekannt. Und wir kennen La Vie en Rose, Sie hatten es auch schon erwähnt. Wir kennen Le Film Morte. Wir kennen so den einen oder anderen ein Schlager aus den 80ern oder 90ern, aber was im Moment in Musik abgeht und was in den letzten Jahren, Jahrzehnten an Musik zu hören war, davon haben wir oft so überhaupt keine Ahnung. Das ist aber nicht so was spezifisch Deutsches, sondern umgekehrt wird da genauso ein Schuh draus. Also wenn man in Frankreich unterwegs ist und will mit den Leuten über deutsche Musik, Popmusik reden, ja, dann kommt Nena und 99 Luftballons, okay, das kennen die meisten, aber ja, mit so Sachen wie Herbert Grönemeyer zum Beispiel, weiß in Frankreich kein Mensch, kennt niemand.
Das ist jetzt ein Argument oder eine Geschichte, die Sie zu dem Buch erzählt haben. Gibt es denn da auch eine persönliche Anekdote, warum Sie das geschrieben haben?
Ja, das hängt natürlich sehr, sehr viel mit der eigenen Vergangenheit auch zusammen. Also ich habe in Frankreich studiert, ich habe dann ein paar Jahre in Frankreich als Auslandskorrespondent gearbeitet. Und da wird man halt dann sofort mit französischer Musik konfrontiert. Ich habe studiert in Aix-en-Provence unten, habe da in der WG gewohnt mit ein paar Franzosen zusammen. Und wir haben da so ein paar Platten gefunden, die uns der Vermieter hinterlassen hatte. Und damit ging das eigentlich bei mir los mit der Liebe zur französischen Musik. Und dann haben wir da das eine oder andere Mal Party gemacht. Da wird dann am Anfang ein bisschen Gitarre gespielt. Da sind die Franzosen auch ziemlich textsicher, wenn es dann um ihre Chansons geht. Und später haben wir halt einfach zur Musik getanzt. Und ob das dann Rita Mitsuko waren oder ob das France Gall waren, das lässt dann nicht mehr los. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das ganze Leben jetzt nur an französischer Musik hänge, wäre auch furchtbar. Es gibt auch so richtig schreckliche französische Lieder, aber das ist doch so eine Sache, die einen halt irgendwie nicht mehr loslässt und die dann einen immer wieder trifft, egal ob es dann um Urlaubsfahrten geht, man fährt runter nach Südfrankreich, macht das Autoradio an und da laufen halt diese Chansons einfach rauf und runter. Manchmal kriegt man es auf irgendwelchen Partys mit, manchmal hört man in einer Boutique ein gutes französisches Lied. Also das kommt eigentlich immer wieder. Und ich finde halt, die französische Musik ist so ein bisschen origineller im Moment als englische Musik. Also so englischsprachige Musik, vor allen Dingen, wenn sie aus den USA kommt, das ist in der Zwischenzeit halt schon so sehr durchoptimiert. Und man merkt schon, dass es sehr darum geht, die Musik zu verkaufen und mit Algorithmen zum Teil gearbeitet. Das ist immer so ein bisschen, das sind immer diese Superproduktionen, die dann auch gut gemacht sind, aber es fehlt halt so ein bisschen, finde ich, an englischsprachiger Musik heutzutage so die Seele. Und das haben die Franzosen irgendwie schon besser drauf. Also man muss es ja jetzt nicht romantisieren. Natürlich wollen die auch Geld verdienen mit ihrer Musik. Aber es ist halt doch oft so ein bisschen origineller und unerwarteter. Ist halt einfach so ein Zugewinn, wenn man Musik hört, wenn es dann französische Musik ist.
Jetzt hat mein 10-jähriger Sohn ihr Buch bei uns auf dem Wohnzimmertisch gesehen und
schön.
Hat da mal reingeschaut und er hat sich vor allem gefragt, als er den Titel gelesen hat, nämlich eben 100 Chansons. Was ist das überhaupt, ein Chanson? Ist Chanson so etwas wie der deutsche Schlager? Und da war ich erstmal platt und konnte darauf keine vernünftige Antwort geben. Was ist eigentlich ein Chanson?
Ach, da kann man eigentlich die ganz allgemeine Antwort geben. Chanson ist ein Lied mit Text dazu. Die Franzosen, die nehmen das dann nicht so ganz genau mit der Unterscheidung in, was wir ja gerne machen, in U-Musik und in E-Musik und in Schlager und in künstlerisch wertvolle Lieder. Es geht querbeet eigentlich durch die ganze Richtung. Also man kann so ungefähr sagen, französische Chanson, so wie wir es heute kennen, beginnt so in den Anfang der 30er Jahre und dann zieht sich das eigentlich bis heute durch. Und es gibt halt diese Lieder, wie haben wir schon erwähnt, La Vie en Rose, das ist ein ganz, ganz klassisches Chanson, aber das geht dann heute bis in den Rap rein und das ist moderne Popmusik und das sind Lieder, die halt sehr, sehr textlastig sind, aber es gibt auch Lieder, wo der Text einfach nicht wichtig ist, also da ist die Bandbreite wirklich sehr, sehr groß und die Franzosen, die sind dann nicht so streng wie wir, dass die sagen, hier, das ist ein Schlager, das hören wir nicht so, hören wir uns nicht an. Ich merke das bei mir selber ja auch, also wenn französische Musik kommt und ich französische Lieder höre, dann ist so meine Kitschgrenze ist deutlich tiefer als in Deutschland. Also ich glaube, da gibt es so ein paar Lieder von diesen französischen Chansons, wenn ich die auf Deutsch hören würde, die würde ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr anhören wollen. Aber in Frankreich, da ist man doch immer so ein bisschen gnädiger dann dabei.
Ja, es ist nicht nur Musikstil, es ist eher auch so ein bisschen eine kulturelle Haltung.
Ich glaube, es ist auch eine kulturelle Haltung und es ist halt einfach was, mit dem die Franzosen ständig konfrontiert sind. Also man bekommt es überall mit. Also es gibt unzählig viele Radiostationen, die Chansons spielen. Radio Nostalgie, Radio Chérie FM, Europe 2, RTL 2. Ganze Menge, wo man einfach halt das Radio anschaltet, es läuft Musik und das sind halt wirklich dann diese Lieder, über die wir nachher sprechen werden. Aber es ist halt auch Kulturgut. Also allein die Filme in Frankreich, die mit Chansons zu tun haben, Es gibt alle 10 Jahre, 15 Jahre immer mal wieder so einen Film, wo man einfach 15 Chansons zusammennimmt und dann die Geschichte drumherum bastelt. Einer von diesen Filmen, En connaît la chanson, war auch in Deutschland recht erfolgreich. Ja. Das Leben ist ein Chanson.
C'est une belle histoire.
C'est une romance aujourd'hui.
Es gibt aber auch zum Beispiel Kinofilme, die auf einem Chanson gründen. Premier jour du reste de ta vie ist so ein Chanson, aus dem dann später ein Kinofilm wurde. Wir haben ganz viele Kinofilme, die halt einfach die Biografie von französischen Sängerinnen, Sängern sind. Also es gibt einen tollen Film über Edith Piaf. Es gibt über Serge Gainsbourg einen sehr, sehr guten Film. Und von den bekannteren Chansonniers, als Aznavour zum Beispiel auch, da wird das Leben eigentlich immer zu einem Film dann gemacht.
Kann man das sagen? Wo endet Chanson und wo beginnt Pop?
Schwierig da. Also die Unterscheidung ist echt nicht einfach. Die Franzosen haben sich ja, wenn man ehrlich ist, am Anfang so mit Popmusik auch ziemlich schwer getan. Es gibt so einen Bon Mot von John Lennon, der sagt, French Rock und French Pop is like English Wine. Also französischer Pop, französischer Rock ist wie englischer Wein. Das sagt schon eine ganze Menge. Die hatten nicht so einen guten Ruf. Das war in den 60er Jahren auch so, dass man einfach französische Lieder oder man hat englische Lieder genommen, hat einen französischen Text dazu gemacht und fertig war die Musik. Also die Franzosen, die hatten das eine ganze Zeit lang nicht so mit den Fremdsprachen und man hat aus Liedern wie The Lion Sleeps Tonight hat man einfach Le Lion est mort ce soir gemacht. Das war das dann. Beatles-Generation, so wie wir die kennen, war in Frankreich die Generation Yé Yé, also Yé Yé mit Accent aigu auf jedem E. Das ist einfach dann französisiert worden. Da sieht man dann auch gleich, was die Unterschiede da machen, also zwei kleine Akzente.
Ja, dann beginnen wir mit unserer kleinen musikalischen Reise und wir starten mit Edith Piaf, La Vie en Rose, das Chanson, das ihrem Buch auch den Namen gegeben hat.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Herr Sator, ist Edith Piaf tatsächlich heute auch noch das Symbol für das französische Chanson?
Naja, beim Titel vom Buch, da guckt man sich natürlich schon ein bisschen um, was dann so ein Lied ist, das wirklich alle Leute kennen aus Frankreich. Und das ist eigentlich schon immer noch La Vie en Rose. Das ist ewig her, dass das rauskam. 1945 ist es zum ersten Mal veröffentlicht worden. Zweite Weltkrieg hat sich damals gerade dem Ende zugeneigt. Die deutschen Besatzer des Paris hat ein paar Monaten losgeworden. Da saß Edith Piaf damals mit einer Freundin auf dem Champs-Élysées, eine Freundin aus Marseille, die in Frankreich auch ein Durchbruch, auch eine Musikerin, eine Sängerin, die in Frankreich auch auf eine Karriere gehofft hat, dann wollte sie eigentlich ihr das Lied schreiben. Das hat dann nicht so geklappt. Die ist in Marseille hängen geblieben. Marianne Michel war das damals. Dann hat Edith Piaf das Lied einfach für sich selbst übernommen. Ging dann auch eigentlich noch mal eine ganze Zeit lang, bis es dann wirklich internationalen Erfolg war. Ist damit in den USA aufgetreten, war 1948 zum ersten Mal damit am Broadway unterwegs und man kannte sie in Frankreich damals schon, aber sie war natürlich überhaupt noch kein Weltstar. In New York ist sie dann angekündigt worden als France's Greatest Chanteuse, hat das Lied gesungen und der Saal war da eigentlich sofort begeistert und das war damals 1948 die eigentliche Geburtsstunde von diesem Lied dann. Anfangs haben die Amerikaner das auch dann noch mit Adaptionen in englischer Sprache versucht. Es hieß dann mal You're Too Dangerous, Cherie oder Take Me To Your Heart Again. Es gibt auch so ein paar Versionen in Deutsch, schau mich bitte nicht so an, aber so der Klassiker, das Lied, das nun wirklich sehr, sehr bekannt ist, ist halt einfach La Vie en Rose, Edith Piaf, von dem es mittlerweile auch von ihr verschiedene Versionen gibt. Ich glaube so ein Dutzend insgesamt, aber alles in allem gibt es von dem Lied halt tausende Versionen und es ist eigentlich schon heute immer noch das bekannteste französische Chanson.
Verkörpert Edith Piaf und dieses Lied La Vie en Rose ein Frankreich, das es heute gar nicht mehr gibt eigentlich?
Ich glaube schon, weil das einfach halt Ewigkeiten her ist. Also das Lied, haben wir ja gesagt, ist von 1945. Sie selbst ist ja auch nicht wirklich alt geworden. Sie ist gestorben 1963, mehr als 60 Jahre jetzt in der Zwischenzeit her. Und das wäre eigentlich schon schade, wenn man jetzt irgendwie sagen müsste, das französische Chanson habe sich nicht weiterentwickelt in den letzten 60 Jahren. Sie ist ja immer noch die Referenzgröße und in Frankreich kann jeder was mit dem Namen Edith Piaf anfangen. Sie ist international auch immer noch sehr bekannt, aber es hat sich doch glücklicherweise in den letzten 60 Jahren ein bisschen mehr getan in Frankreich noch, was die Musik angeht.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment.
Jacques Brel, Ne me quitte pas, ebenfalls einer der ganz großen Klassiker der französischen Chanson-Geschichte. Warum funktioniert dieser Pathos, diese Emotion, warum funktioniert das so gut in den Chansons?
Ja, ich glaube, es liegt an der Sprache. Also die französische Sprache ist da, glaube ich, schon viel geeigneter, um zu singen. Das passt eigentlich zur Musik ganz gut. Der Text ist unglaublich wichtig in vielen französischen Chansons. Also man ist da dann schon sehr erstaunt, wenn man drüben ist und mitbekommt, wie textsicher die Leute bei diesen bekannten Liedern sind. Also Ne me quitte pas, ich will es nicht beschwören, aber ich würde sagen, die Hälfte der Franzosen, die kennt wirklich den Text von dem Lied und die können das auch mitsingen. Und das ist auch so ein Lied, was eigentlich immer wieder gesungen wird. Also es ist ja eigentlich so ein bisschen merkwürdiges Lied, weil Jacques Brel ja ganz, ganz viele Frauen in seinen Liedern besungen hat. Also da gibt es Clara und Frieda und Isabelle und Madeleine und Mareike und Mathilde und Rosa. Und diese Frau, die er jetzt da hier besingt in diesem Lied, die hat halt überhaupt keinen Namen. Die bleibt anonym. Und es ist ja schon zum einen so ein sehr poetisches Lied. Und es klingt so furchtbar romantisch, Ne me quitte pas. Aber es ist eigentlich halt auch ein bisschen ein zynisches Lied. Brel hat ja selber gesagt, es ist die Geschichte eines Idioten, des Versagers. Das hat eigentlich nichts mit einer bestimmten Frau zu tun. Und er hat auch gesagt, das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun. Er singt das zwar in Ich-Form, aber dieser Ich-Erzähler, der wollte er halt überhaupt nicht sein. Weil das ist dann bei aller Poesie letztlich halt doch der Klagegesang von dem Mann, der nicht wahrhaben will, dass seine Zeit abgelaufen ist. Und der bittet halt und der winselt und der biedert sich an und er macht sich klein und macht sich kleiner. Brel, als er das geschrieben hatte, wir reden da über Ende der 50er Jahre, der hat damals Edith Piaf auch vorgespielt und sie gefragt, was sie von dem Lied hält. Und als die Piaf das Lied zum ersten Mal gehört hat, hat sie Brel dringend davon abgeraten, das zu singen und hat gesagt, ein Mann dürfe niemals ein solches Lied singen, niemals. Und das Lied ist eigentlich tatsächlich auch für eine Frau gedacht gewesen, eine Sängerin, Simone Langlois, kam auch raus, hat aber keinen groß interessiert. Dann hat Brel das Lied ein paar Monate später selber aufgenommen und dann ging das halt wirklich los mit dem Erfolg und ist bis heute eines seiner allerbekanntesten Lieder.
Brel war Belgier, wurde aber dann ganz schnell Teil dieses französischsprachigen Chanson-Kanons. Sind diese Chansons auch eine Möglichkeit der Integration, um in Frankreich dazu zu gehören?
Ja, und da muss man das natürlich viel weiter fassen als jetzt nur in Belgien. Also bei den Belgiern muss man so ein bisschen aufpassen. Also man macht es in Frankreich ganz gern lustig über Belgier. Und Brel hat am Anfang von seiner Karriere den Leuten auch einiges geboten, dass sie sich über ihn lustig machen konnten. Also ist da aufgetreten mit einer Klampfe in der Hand, hatte so sackartige Gewänder an. Und er hat sich schlecht bewegt, hat schlecht gesungen, hatte so ein bisschen hinterweltlerischen Akzent. Da amüsieren sich die Franzosen dann eigentlich ganz gern drüber. Er hat dann umgestellt und einem schwierigen Start von der Karriere dann doch halt wirklich einer von den ganz, ganz großen Stars geworden. Aber für Belgier in Frankreich, das ist ja relativ einfach, da in die Integration reinzukommen. Die haben das aber auch mit anderen Leuten geschafft. Also wenn man sich jetzt heute die Musik anguckt, da wird doch sehr, sehr viel Musik von Leuten, die aus Einwandererfamilien kommen, gemacht. Bandbreite ist da aber auch sehr, sehr groß. Also es gab ja in den 20er, 30er Jahren Als aus Italien viele Leute von Mussolini fliehen mussten, gab es eine Menge an Einwanderern. Yves Montand ist eigentlich von Geburt auf Italiener, Serge Reggiani ist von Geburt auf Italiener und das zieht sich eigentlich bis heute so durch. Also Carla Bruni, die vor ein paar Jahren großen Erfolg hatte, die Frau von Nicolas Sarkozy, dem ehemaligen Staatspräsidenten, ist auch eine Italienerin. Also der spielt schon sehr, sehr viel rein mit Leuten, die einfach nicht in Frankreich geboren sind, aber die in Frankreich aufgenommen worden sind.
Eben Aznavour, ne, aus Armenien.
Aznavour aus Armenien oder Serge Gainsbourg aus Russland. Also das sind wirklich sehr, sehr viele Leute.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
C'est pas... Boris Vian, Le Déserteur, ist unser drittes Lied. Boris Vian macht aus einem Lied eine politische Intervention, kann man sagen. Es geht um Kriegsdienstverweigerung. Herr Sator, ist es typisch französisch, dass Chanson und Republik so eng miteinander verwoben sind?
Ja, das kam von Zeit zu Zeit vor. Damals war das halt eine besondere Zeit. Also Le Déserteur ist von 1954. Der Zweite Weltkrieg ist gerade ein paar Jahre zurück. Und das ist so die Zeit, in der Frankreich halt seine Kolonialkriege führt. Also damals in Indochina, da stehen französische Truppen und Fremdenlegionen vor der Schlacht um Dien Bien Phu, die Stadt. In Nordafrika wirft der Algerienkrieg seinen Schatten voraus. Frankreich ist schon sehr, sehr militärisch aufgestellt zu dem Zeitpunkt. Und dann kommt halt Boris Vian, ein Schriftsteller, Musiker auch, der in Paris bekannt ist, aber jetzt auch nicht in Frankreich eine Berühmtheit ist und im Ausland schon gar nicht. Der kommt halt mit diesem Lied daher, Le Déserteur, und der fordert halt zum Desertieren auf und sagt hier, ich schreibe einen Brief an den Präsidenten, Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Ich habe soeben meine Musterungspapiere erhalten, um einen Krieg zu ziehen, aber Herr Präsident, ich will das nicht. Ich bin nicht auf der Erde, um arme Menschen zu töten. Ich will sie nicht verärgern, aber ich muss ihnen sagen, meine Entscheidung ist getroffen, ich werde desertieren. Das wird halt zu Recht dann als Appell zur Desertion verstanden. Der Innenminister damals ist François Mitterrand, der dann später Staatspräsident werden wird, und der verbietet das Lied. Das Lied kommt auf den Index. Vian versucht dann, ein paar Leute zu finden, die dieses für ihn singen werden. Hat auch ziemliche Mühe, da jemanden zu finden. Dann gibt es einen Chansonnier, Marcel Mouloudji, der macht das. Der sagt aber, stopp, ich bin mit deinem Ende überhaupt nicht einverstanden, weil das Lied im Original merkwürdig endet für ein pazifistisches Lied. Nämlich da ist das Ende, Herr Präsident, wenn Sie mich verfolgen, dann lassen Sie Ihre Gendarmen wissen, dass ich Waffen trage und dass ich schießen kann. Also ist halt einfach die Drohung, dass er schießen wird. Dann sagt der Mouloudji, der Sänger, nee, geht gar nicht, wir können nicht ein pazifistisches Lied machen und das dann so enden lassen. Und dann bekommt das Lied halt das Ende, das es jetzt heute hat. Herr Präsident, lassen Sie Ihre Gendarmen wissen, dass ich keine Waffen dabei habe und dass Sie schießen können. Kommt dann Mitte der 50er Jahre raus und geht aber ziemlich unter. Also es ist kein großer Erfolg. Vian stirbt dann auch relativ früh und das Lied wird dann so richtig bekannt, eigentlich erst 10 Jahre später, nämlich als Vietnamkrieg ist und ein US-Trio, Peter, Paul and Mary, eine englische Fassung veröffentlicht. Und dann interessiert sich plötzlich die ganze Welt dann für dieses Lied und es wird eines der ganz bekannten pazifistischen Lieder. In Italien ist es Il Disertore, es gibt eine deutsche Version beispielsweise von Wolf Biermann, Esperanto, ganz viele Fassungen. Und als Putin 2022 dann die Ukraine überfällt, kommt dann auch eine Version in Russisch heraus. Also ist ein pazifistisches Lied, das wirklich auch zur internationalen Kulturgut mittlerweile gehört.
Das Lied, Sie haben das gesagt, hat damals einen Skandal ausgelöst. Wäre das heute noch denkbar, dass Chansons einen politischen Skandal auslösen oder erträgt die Politik, erträgt die Gesellschaft heute im Grunde alles?
Na, die Gesellschaft erträgt wahrscheinlich nicht alles, aber dass in Frankreich ein Lied wegen des Textes verboten wird, nee, da sind wir weit von entfernt. Also da ist die Meinungsfreiheit in Frankreich doch sehr, sehr geschützt und nee, das wird auch heute nicht passieren.
Gewiss, dort gibt es keine Seele und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel was zu sagen blieben von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder und dabei blüht auch dort die Liebe. In Göttingen, mir scheint, wir sind weit schlechter Kenner in puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga, Fritz und Franz. In Göttingen, ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vor Beginns. In Göttingen.
Das Chanson Göttingen von Barbara. Extrem bekannt in Frankreich und Deutschland. Herr Sator, wie schafft Barbara es, aus einer deutschen Universitätsstadt ein Symbol der Versöhnung zu machen?
Ich finde es eigentlich ganz lustig, dass sie die deutsche Version jetzt gespielt haben. Also man sieht, wie sie zum Teil mit den Wörtern kämpft. Ich würde Ihnen da so ein bisschen widersprechen wollen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so bekannt ist, das Lied immer noch. In Frankreich ist es wirklich so ein Klassiker, kann man tatsächlich sagen. Es wird, finde ich, aber so ein bisschen viel rein interpretiert. So Hymne der deutsch-französischen Freundschaft sagen Leute ja oft. Ich finde, das ist ganz gut gemeint, aber das ist halt nur zu einem kleinen Teil wahr. In Frankreich kennen das tatsächlich noch viele, aber in Deutschland ist das Lied eigentlich doch sehr in Vergessenheit geraten. Was schade ist, weil es nun wirklich halt ein Lied ist, das, wir schreiben das Jahr 1964, halt dann doch für die Aussöhnung steht zwischen diesen beiden Ländern. Barbara selbst ist Jüdin, de Gaulle und Adenauer haben das Jahr zuvor gerade den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag geschlossen und das gemeinsame Jugendwerk gegründet. Aber wenn man ehrlich ist, die Ressentiments, wenn Deutsche nach Frankreich kommen in dem Jahr oder in dieser Zeit, ist halt die sind halt noch sehr, sehr groß. Barbara wollte eigentlich auch nie in Deutschland auftreten. Sie selbst ist Jüdin auch, ist damals in Frankreich schon bekannt, hat sich vor allen Dingen mit Chansons von Brel und von Brassens einen Namen gemacht, singt da eigentlich jede Nacht in einem kleinen Theater in Paris. Und da wird der damalige Intendant vom Jungen Theater in Göttingen auf sie aufmerksam, Hans-Gunter Klein, und da redet so lange auf sie ein, bis sie dann letztlich seine Einladung annimmt und dann nach Göttingen fährt, Juli 1964. Und ihr ist da schon einigermaßen mulmig zumute, schreibt in ihren Memoiren dann später, allein und bereits wütend über meine Zusage, in Deutschland zu singen. Dann kommt sie ins Theater, auf der Bühne, da thront kein eleganter Flügel, sondern so ein Monstrum an Klavier. Sie hat überhaupt keine Lust mehr und sagt, nee, das spiele ich nicht. Dann ist der Intendant dann doch noch in der Lage, von woanders einen Flügel zu besorgen. 10 Studenten wuchten dann den Flügel da gemeinsam auf die Bühne. Und dann ist Barbara doch gerührt und merkt, wie die Leute sich um sie kümmern. Das Konzert beginnt mit 2 Stunden Verspätung und sie wird halt enthusiastisch gefeiert und schreibt dann hinterher, es war ein wunderbarer Abend. Bleibt dann ein bisschen länger in der Stadt, spaziert ein bisschen rum und lernt dann halt Göttingen kennen, ist im Garten von den Brüdern Grimm und schreibt da ihr Lied Göttingen, das dann in Frankreich erfolgreich wird und mit dem sie dann ein paar Jahre später auch nach Göttingen zurückkehrt und dann halt so ein ganz anderes Konzert macht, also ausverkaufte Stadthalle, kein kleines Theater mehr, sondern ausverkaufte Stadthalle. In Frankreich wird es live übertragen. Die Leute sind hin und weg am Schluss und der Jubel will überhaupt kein Ende nehmen. Und das ist ein Lied, das in Frankreich zumindest dann doch sehr viel für die Aussöhnung getan hat. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob in Deutschland das wirklich so viel geholfen hat, wie die Politik erzählt. Aber es ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall.
Wenn Sie da Ihre Zweifel haben, dann schließt sich die Frage an, können denn kulturelle Gesten aus Ihrer Sicht manchmal mehr bewirken als Diplomatie?
Sie, auf jeden Fall kommen sie halt mit so kulturellen Gesten, wie sie sagen, oder mit Chansons, sie kommen halt wirklich an die Leute ran. Und es ist ja schon so, dass ein Lied halt viel, viel mehr bewegt als ein politisches Essay oder ein Geschichtsbuch und auch oft Reden von Politikern. Und sie treffen die Leute halt manchmal ins Herz mit Chansons. Das ist eigentlich nicht so die schlechteste Wirkungsmöglichkeit.
Ist Göttingen eher privat oder politisch, dieses Lied?
Na, für Barbara ist es privat, weil das halt einfach so die ihre Geschichte ist. Also Jüdin kommt Mitte der 60er Jahre nach Deutschland, ist sehr skeptisch, wird super freundlich dann letztlich aufgenommen, sagt dann am Schluss halt, dass sie die Leute in Göttingen genauso liebt, wie sie die Leute in Paris liebt. Von daher ist es sehr, sehr persönlich und privat. Dann kann man halt, wie Sie sagen, wenn man will, eine politische Geste auch daraus ableiten. Bin mir halt nicht so ganz sicher, ob das wirklich tatsächlich trägt. Also ich glaube, so der Zustand von der deutsch-französischen Partnerschaft im Moment ist jetzt nicht so doll.
Sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi.
Jean-Jacques Goldman, comme toi. Jean-Jacques Goldman gilt als einer der beliebtesten Franzosen überhaupt. Er erreicht in Umfragen seit Jahrzehnten, kann man sagen, immer den ersten oder zweiten Platz, hat unglaublich viele CDs veröffentlicht, für sich geschrieben, aber auch für andere Künstler. Herr Sator, warum haben Sie dieses Chanson ausgesucht?
Also Goldman ist nun wirklich, es ist total erstaunlich, den kennt in Frankreich wirklich jeder. Im Ausland ist es eine kleine Nummer. Also im Ausland hatte er einmal mit dem Lied Aisha, das im Original von Colette in Algerie gesungen wird. Das ist dann von einer englischen Band beziehungsweise von einer dänischen Band übernommen worden. Damit hat er internationalen Erfolg. Aber in Frankreich hatte der eine Phase, wo er wirklich Mitte der 80er bis in die 90er Jahre hinein wirklich jedes Lied, das er rausgebracht hat, ist ein Hit geworden. Ist sehr, sehr bekannt und wie Sie zu Recht ja gesagt haben, das wird so alle Jahre wieder, wird in einer großen Umfrage ermittelt, welche Frau oder welchen Mann die Franzosen am meisten schätzen. Und da steht Goldman seit Ewigkeiten jetzt mittlerweile auf Platz 1, was erstaunlich ist, weil der jetzt seit 25 Jahren kein neues Album mehr rausgebracht hat, die Öffentlichkeit eigentlich ziemlich konsequent meidet in den letzten Jahren und trotzdem halt immer noch enorm populär ist. Das ist jemand, der einen schwierigen Beginn hatte. Jean-Jacques Goldman ist ein Kind von einem jüdischen Ehepaar. Der Vater kommt aus Polen, die Mutter kommt aus München. Die beiden waren in der Resistance unterwegs, sind dann schnell die französische Staatsbürgerschaft bekommen und haben, man sieht es ja am Vornamen, also französischer als Jean-Jacques geht eigentlich kaum. Also da sieht man, wie sehr sich die um Assimilierung bemüht haben. Jean-Jacques Goldman hat dann anfangs im Sportartikelgeschäft seines Vaters gearbeitet, hat Musik nebenher gemacht. Der Anfang war auch ziemlich schwierig und dann ist er aber in den 80er Jahren total durchgestartet und hat, wie gesagt, Hit auf Hit dann eigentlich gehabt. Und Mitte der 80er Jahre hat er dann dieses Comme toi geschrieben, was so musikalisch jetzt bestimmt nicht sein bestes Lied ist. Also es ist so ein bisschen sehr zuckersüß. Aber es ist halt ein Lied über ein jüdisches Mädchen, das den Holocaust nicht überlebt hat. Comme toi, so wie du, ist halt dann praktisch so die Geschichte, die er an seine damals 8-jährige Tochter schreibt. Und er vergleicht halt dieses jüdische Mädchen mit seiner Tochter. Und die Idee, die ist ihm damals gekommen, als er in einem Familienalbum geblättert hat, wo halt neben ganz vielen Fotos gestanden hat, deportiert. Und dann schreibt er halt diesen Text, berichtet von einem kleinen Mädchen, das Mozart liebt und Schumann, Freundin hat, Ruth und Anna, und vielleicht eines Tages heiraten wird, vielleicht in Warschau. Und dann heißt es, Elsa Pelle Sarah, sie hieß Sarah, sie war noch keine 8 Jahre alt. Die Wörter Jüdin oder Nazis oder Holocaust, die kommen überhaupt nicht vor, aber man versteht es auch so. Und es ist dann so ein Text, der in den französischen Zeitungen damals breit gedruckt wurde. Also die französische Bravo, Salut hieß die, die hat den Text vollständig gedruckt und das war ein Hit. Und die Single hat sich, weiß ich nicht, ich glaube 600.000 Mal verkauft. Das war schon echt ein Lied, das halt ganz, ganz viel für den Umgang mit Geschichte getan hat. Jean-Jacques Goldman hat dann eine Reihe sehr politischer Lieder halt geschrieben, gegen Hass, gegen Einwanderer, Là-bas. Er hat ein Lied gegen Jean-Marie Le Pen geschrieben, En voulez moi. Er hat ein Lied geschrieben gegen Vereinsamung, La vie par procuration. Er war dann auch einer der ersten, die bei der Antirassismusbewegung SOS Racisme dabei waren in den 80er Jahren. Er war bei der Gründung der Suppenküchen Resto du Coeur dabei. Er ist halt schon jemand, der sich sehr, sehr engagiert. Und ich glaube, daher kommt es auch, dass er halt wirklich in diesen Beliebtheitslisten oder bei den Umfragen, wer denn der beliebteste Franzose ist, halt immer noch sehr, sehr weit vorne steht. Und daran wird sich auch in der nächsten Zeit, glaube ich, nichts ändern.
Man könnte sagen, unprätentiös, zurückhaltend und eben ja für die Franzosen extrem vertrauenswürdig.
Genau, und es gibt so eine ganze Generation, die nennt man halt Generation Goldman. Wie gesagt, er hat jetzt seit 25 Jahren keine neue Platte mehr rausgebracht. Die Leute hoffen drauf, dass irgendwie noch ein Spätwerk kommt, aber Goldman ist in der Zwischenzeit auch Rentner, also nicht sicher, ob da tatsächlich noch eine neue Platte rauskommen wird. Aber die Lieder von ihm, die laufen halt in den Radios immer noch jeden Tag. Es gibt so eine ganze Reihe von Coverbands, Goldman oder Goldmania, die durchs Land touren. Es gibt so alle paar Jahre dann mal wieder Sampler, wo die Stars von heute dann alte Goldman-Lieder einspielen. Das ist wirklich ein super, super bekannter Name immer noch in Frankreich. Und in Deutschland kennt ihn ehrlicherweise kein Mensch.
Darüber müssen wir vielleicht nochmal sprechen, wenn Sie sagen, in Deutschland kennt ihn ehrlicherweise kein Mensch. Also Sie haben ja gesagt, Vater stammt ursprünglich aus Polen, Mutter Ruth Ambrun heißt sie oder hieß sie, ist ja verstorben, in München geboren. Und er hat ja auch in seinen Liedern Deutschland durchaus thematisiert, mit Nee und die Set allein in Stadt zum Beispiel. Mhm. Da gibt es also eine deutsch-französische Verbindung. Ich habe mal versucht zu recherchieren, ob Jean-Jacques Goldman Konzerte gegeben hat in Deutschland. Ja, hat er offenbar. Zwei Konzerte konnte ich finden. Eins in München irgendwann Mitte der 80er und eins in Berlin, glaube ich. Muss aber alles sehr, sehr klein gewesen sein. Haben Sie dafür eine Erklärung, warum dieser Megastar in Frankreich, der sich ja dann auch wirklich mit der deutschen Geschichte dann auseinandergesetzt hat, warum der in Deutschland irgendwie nicht rezipiert worden ist?
Also ich weiß ehrlicherweise nicht, ob es Jean-Jacques Goldman selber versucht hat, also ob er da so ein großes Interesse daran hatte, in Deutschland zu spielen. Also französische Musik im Ausland tut sich halt doch sehr, sehr schwer. Es gibt halt so eine sprachliche Barriere, die viel verhindert. Also wenn die Leute den Text nicht verstehen, und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Leute die Texte nicht verstehen, es tut den französischen Chansons halt doch ziemlich Abbruch, weil die oft sehr, sehr textlastig und auch textbasiert sind und das einfach auch oft sehr, sehr viel Spaß macht, auf französische Texte zu hören. Aber man muss halt Französisch können dazu. Bei Jean-Jacques Goldman muss man ehrlicherweise dazu sagen, so die ersten Jahre von ihm, das war schon so Mainstream-Pop, kann man sagen, ja, hätte auch in Deutschland Erfolg haben können. Da war der aber jetzt nicht so prägend und das war jetzt auch nicht besonders originell, was er da an Liedern gemacht hat. Der ist dann später, ist er einfach besser geworden, musikalisch auch. Aber es gab doch auch über Jahre hinweg immer so eine gewisse Mäkelei, dass er halt so Kommerzpop macht und dass das musikalisch jetzt nicht das Allerbeste ist, was man machen kann. Das hat sich gelegt in der Zwischenzeit, aber all das könnten halt Gründe sein, warum er das im Ausland nicht so richtig geschafft hat.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.
Les feuilles mortes von Yves Montand. Frankreich liebt die melancholische Rückschau, ganz offensichtlich. Herr Sator, warum haben Sie dieses Lied ausgesucht für Ihre 100er-Liste?
Also man muss mal grundsätzlich sagen, zur Auswahl der Lieder, das sind jetzt nicht immer die, also es sind jetzt keinesfalls die 100 besten Lieder, die es aus Frankreich gibt, sondern das sind einfach halt sehr bekannte Lieder zu großen Teilen und dann kommen meine eigenen Vorlieben noch dazu. Es sind aber vor allen Dingen halt auch immer Lieder so ein bisschen, zu denen sich Geschichten erzählen lassen. Also das wäre ja langweilig, wenn ich Ihnen jetzt so ein Buch mache, dieses Lied ist dann und dann rausgekommen und es hat sich so und so oft verkauft und hat es auf diesen und jenen Platz der französischen Hitparaden geschafft, sondern die Idee des Buches war ja eigentlich immer, dass man was zu Liedern erzählt, dass man Lieder bringt, die eine Geschichte haben, an denen man so ein bisschen erklären kann, wie Frankreich funktioniert, wie die Franzosen ticken, wie französische Musik dann auch funktioniert. Da gehört dann Les Feuilles Mortes, wieder so ein Klassiker im französischen Chanson, da gehört es dann natürlich unbedingt dazu. Allein schon wegen des Textes, aber man kann jetzt nicht ein Lied, man kann nicht ein Buch schreiben über 100 französische Lieder, ohne dass Les Feuilles Mortes dabei ist. Das wird jeder Franzose, wenn sie nach den 10 schönsten Liedern fragen, und die Umfragen gibt es ja auch immer regelmäßig, da ist Les Feuilles Mortes auf jeden Fall immer dabei. Ist auch eigentlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil Yves Montand zu dem Lied gekommen ist, weil ein anderer nicht wollte. Also das war ursprünglich das Lied für einen Film, ein Film von Marcel Carnet, bekanntester Film von dem Kinder des Olymp. Der hat dann einen anderen Film gemacht, Die Pforten der Nacht, Les Portes de la Nuit. Da sollte eigentlich Jean Gabin zusammen mit Marlene Dietrich spielen. Die beiden, die waren auch im Leben ein Paar. Dann hat Jacques Prévert, der Dichter, den Text zu dem Lied geschrieben. Joseph Cosmar hat die Musik dazu gemacht. Und dann ging es aber auseinander zwischen Jean Gabin und Marlene Dietrich. Die wollten dann keine Filme mehr drehen, nachdem sie im echten Leben getrennt waren. Dann ist man auf zwei Nachwuchsschauspieler gekommen. Die Frau, die Rolle von Marlene Dietrich, hat Nathalie Nathieu übernommen. Namen muss man sich überhaupt nicht merken, kennt keiner mehr heute. Aber der Nachwuchsschauspieler, das war halt ein Yves Montand, der damals in Marseille so eine Lokalgröße war, hochgegangen ist nach Paris, damals als jugendlicher Liebhaber von Edith Piaf am ehesten bekannt war, aber jetzt nicht als Sänger oder als Schauspieler schon groß in Erscheinung getreten ist. Der Film ist dann auch ziemlich gefloppt. Kritiken waren schlecht. So eine Fachzeitschrift hat geschrieben, Montand sei im rechten Platz, wenn er tanzt, wenn er trällert oder wenn er schweigt. Also das Lied hat im Film eigentlich kaum jemand wahrgenommen. Das ist da auch nur mit Mundharmonika zu hören. Montand summt dann so ein bisschen mit, hat es dann aber später in seine Chansonabende aufgenommen und das später dann auch im Studio aufgenommen, 1949. Und dann ist es halt wirklich sehr, sehr schnell zu einem der ganz, ganz großen Klassiker des Chansons geworden. Den Anfang, die ersten Zeilen, die kennt in Frankreich eigentlich so gut wie jeder. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Das ist ein Lied über eine Liebe, die halt zu Ende geht. Im Grunde eine sehr banale Geschichte. Les Feuilles Mortes, der Baum, der seine Blätter verliert, steht halt für die vielen Paare, deren Liebe dann von der Zeit eingeholt wird. Aber ist ein Lied, das in Frankreich wirklich sehr, sehr geläufig ist heute noch. Und ist auch eine dieser französischen Songs, die es dann halt wirklich international geschafft haben. Heißt auf Englisch Autumn Leaves und ist so ein ganz, ganz großer Jazzklassiker geworden. Gesungen von Nat King Cole, Frank Sinatra, Barbara Streisand und so weiter und so fort.
Hello papi, mais qu'est bazar. J'entends des bails à 300 mains. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre.
Aya Nakamura mit Jaja. Ein Riesenhit der Französin mit malischen Wurzeln. Nicht nur in Frankreich, sondern auch im Ausland stürmt das Lied die Charts. Global, postkolonial, modern und sehr selbstbewusst klingt das. Aber Herr Sator, ist das überhaupt noch Chanson?
Ich glaube auf jeden Fall. Also warum sollte man da eine Trennlinie ziehen und sagen, Chanson ist bis 1975 und Edith Piaf und Yves Montand und Serge Gainsbourg und was später kommt, ist kein Chanson mehr. Nee, natürlich ist das ein Chanson und dieser Einfluss von Einwanderern und Einwandererkindern ist halt einfach jetzt in den letzten Jahren auch nochmal enorm gewachsen. Also Aya Nakamura ist nun wirklich weltweit im Moment die bekannteste französische Sängerin, wird milliardenfach geklickt, gestreamt, ist bei der Eröffnungsfeier von den Olympischen Spielen in Paris aufgetreten, hat einen Mega-Erfolg gehabt, ist nun wirklich weltweit prominent. Das ist auf jeden Fall ein Chanson und das ist halt eine andere Art von Musik als die alten, die klassischen Chansons, aber ist enorm erfolgreich und wird enorm gehört. Ist in Frankreich Aya Nakamura so ein bisschen die Hassfigur von der französischen Rechten. Dieser Auftritt bei den Olympischen Spielen, bei der Eröffnungsfeier, da ist Aya Nakamura dann auf einer Szenebrücke an der Académie Française aufgetreten. Dazu hat gespielt eine französische Militärband. Das hat die extreme Rechte enorm geärgert, dass jetzt ja da so eine Bühne bereitet wird. Es ist ganz böse geschimpft worden. Schande für die Nation, Afrikanisierung des französischen Chansons. Marine Le Pen hat sich da auch ziemlich übel hervorgetan. Aber die ist enorm erfolgreich und populär in Frankreich.
Aber das war tatsächlich vor allem dann eine politische Debatte auf der extremen rechten Seite, oder? Also in der französischen Gesellschaft ist dieser Auftritt doch, soweit ich mich da erinnern kann, doch extrem gut angekommen.
Der Auftritt ist dann enorm gut angekommen, aber es gab zuvor halt massive Kritik und es gab auch ganz, ganz viele Forderungen, dass sie da bitteschön nicht auftreten sollte. Die Rechte ist dann auch relativ schnell still geworden, als das so viel Applaus für diesen Auftritt gab.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Angèle mit Balance ton quoi. Herr Sator, da sind wir jetzt wieder beim Thema gesellschaftlicher Wandel, oder?
Ja, in der Tat, das ist ein Lied, das eigentlich ohne die MeToo-Bewegung überhaupt nicht vorstellbar ist. Man muss vielleicht den Titel mal erklären, dieses Balance ton quoi. Balancer, das heißt verpfeifen, das ist eine Bewegung, die dann relativ schnell nach Beginn der MeToo-Bewegung in den USA aufgekommen ist. Es gab so eine Website, ein Hashtag Balance ton porc, verpfeif dein Schwein. Da ging es darum, dass Frauen Männer anzeigen sollten, auch mit Namen nennen, die sie sexuell belästigt haben. Ist ein Hashtag, der dann sehr erfolgreich war. Binnen weniger Tage haben dann Zehntausende Französinnen halt von ihren Erfahrungen berichtet. Dann ging gleich eine Debatte los, ob man Männer an den Pranger stellen darf, auch wenn noch nichts bewiesen ist. War eine große Debatte in Frankreich. Dann hat Angèle, eine Belgierin, jetzt auch wieder daraus halt ihr Lied gemacht, Balance ton quoi. Verpfeift dein Dings heißt es dann, also nicht verpfeift dein Schwein, sondern was anders. Und Angèle hat es damit erläutert, dass Sexismus halt nicht immer nur offensichtlich daherkomme, sondern auch diffus und unterschwellig sein können. Ein Blick, eine blöde Bemerkung, ein Kommentar übers Aussehen oder ein Witz auf Kosten der Frau. Zählt in ihrem Lied ein paar Sprüche auf, die sie zu hören bekommt, dann immer wieder: Für ein schönes Mädchen bist du gar nicht so doof oder für ein lustiges Mädchen bist du gar nicht so hässlich. Das ist der Hintergrund von dem Lied.
Also sozusagen die Fortsetzung von Le Déserteur in der Gegenwart.
Ja, auf einer ganz anderen Grundlage natürlich. Also das eine ist ein pazifistisches Lied, das andere ist nur ein Lied, das sich halt mit sexueller Gewalt dann beschäftigt, aber in der Tat halt ein Lied, das sich um ein gesellschaftliches Problem dann dreht, klar.
Allerletzte Frage für diesen Podcast. Wir sind jetzt ja schon in der Gegenwart mit Angèle, aber Gibt es noch ein anderes Lied aus Ihren 100 Chansons, die Sie da zusammengesucht und gesammelt haben, das aus Ihrer Sicht jetzt Frankreich im Jahr 2026 am besten erklärt?
Ich weiß nicht, ob es Frankreich immer dann erklären muss, aber es gibt ein Lied, es gibt eine Sängerin, die im Moment super, super erfolgreich ist, Saoude Sargasson, junge Frau, Mitte 20, von der Atlantikküste, die schafft es eigentlich, diesen französischen Chanson mit moderner Musik eigentlich total klasse zu vereinen. Also die kriegt es hin, dass sie irgendwie in einer kleinen Bude auftritt, die Chansonabende macht, aber die kriegt auch Stadien voll mit Techno-Musik, ist im Moment auch dabei, international ein bisschen bekannter zu werden. Das ist eigentlich die Frau, die in Frankreich im Moment, was die Musik angeht, den größten Erfolg hat. Bislang nur eine Platte rausgebracht, La Symphonie des Éclairs, die Symphonie der Blitze. Aber wenn man da eine Möglichkeit hat, sich die mal anzugucken im Konzert, die tritt manchmal auch in der Tat in Deutschland jetzt in der Zwischenzeit auf, unbedingt hingehen. Also ganz, ganz toll.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière.
Folge 104 von Frankophil über das französische Chanson mit dem Buchautor und Journalisten Christoph Sator. La Vie en Rose ist bei Kiwi erschienen, kostet 14 Euro. Wissenschaftliche Begleitung dieser Podcast-Reihe Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an die Gustav Stresemann Stiftung und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Mein Name ist Andreas Noll.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer.